Morgen, ich hoffe, ihr seid alle gut ausgeschlafen, so halbwegs zumindest, weil ich nämlich was mitgebracht habe, wo es Nachdenken erfordert. Ich weiß, das ist nicht bei jedem die größte Stärke, aber wahrscheinlich doch bei den meisten von euch schon. Ich habe mir vorgenommen, eine Predigtreihe zu halten. Nicht heute, sondern über die nächsten Wochen. Ich habe das schon im Kalender jetzt alles eingetragen, damit ich auch wirklich dran denke, das komplett durchzuziehen. Und die wird dann erst im Januar irgendwann enden. Und also jedes Mal, wenn ich hier predige in den nächsten 6, vielleicht sogar 7 Wochen, möchte ich gerne über das gleiche Thema predigen, nämlich so über das absolute Zentrum unseres Glaubens. Das, was die Grundlage allen von dem ist, was wir machen, nämlich über Jesus Christus. Und mir ist aufgefallen, das finde ich ganz komisch, ich habe noch nie wirklich eine längere Predigtreihe über Jesus gehalten, wer er ist und was er gemacht hat und was ihn so auszeichnet und so besonders macht. Und ich weiß eigentlich gerade überhaupt nicht, warum, weil es ja eigentlich doch ein Thema ist, das jeden von uns interessieren sollte und auch einfach ein Thema, das für uns als Gemeinde und für jeden Christen absolut wichtig und entscheidend ist, eben weil er ja die absolute Grundlage ist. Und ich vermute mal, dass es vielleicht daran gelegen hat, dass ich dachte, ja, das ist so ein Glaubensgrundkursthema. Das macht man besser, dass man sich mit irgendwelchen Menschen alleine trifft, die gerade ein paar Wochen im Glauben sind und denen erklärt man, wer Jesus ist. Und die anderen Christen müssten das ja eigentlich wissen. Aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass es gar nicht sich so verhält, oder dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man mit Jesus lebt und ihn dann auch kennt. Sondern dass es eher üblich ist, dass auch Christen nur eine vage Vorstellung davon haben, wer Jesus eigentlich ist und, wie soll ich sagen, ihn nicht wirklich kennen oder die Bibel nicht studiert haben und nicht wissen, was Gottes Wort eigentlich über Gottes Sohn aussagt und dass wir deswegen ganz oft ein Defizit haben in unserem Glaubensleben. Und deswegen wird auch diese Predigtreihe nicht besonders lustig werden, vermute ich mal. Das finde ich selber immer ein bisschen traurig, wenn man nicht viel lacht bei der Predigt. Aber es wird halt mehr irgendwie etwas sein, was zum Kopf predigt, als zu Emotionen. Und ich bitte euch einfach mal, in den nächsten Wochen dann auch echt mitzumachen, euch drauf einzulassen, irgendwie mal drüber nachzudenken, auch selber zu Hause mehr Bibel zu lesen und das vielleicht nochmal alles nachzustudieren, was ich euch so sage. Es wird einige Bibelstellen geben. Insgesamt wird es vom ersten Buch Mose anfangen und es wird bis Offenbarung 22 gehen. Das heißt also auch einmal irgendwie durch die komplette Bibel hindurch. Und da gibt es viel zu tun. Irgendwie da kann man echt viel irgendwie nachdenken und drauf rumkauen. Und ich kann es euch gleich sagen, wer es bereit ist, Zeit zu investieren und Gehirnschmalz zu investieren, der wird mit Sicherheit mehr rausholen und mitnehmen können als jemand, der nicht bereit ist, das zu tun. Und ich gebe euch mal einen Fahrplan. Ich habe mir 6 Predigten vorgenommen. Heute geht es darum, dass Jesus die Hoffnung des Alten Testamentes ist. Das, worauf man sich gefreut hat über mehrere Jahrtausende, dass es irgendwann mal kommt. Nächstes Mal geht es darum, dass diese Hoffnung erfüllt worden ist und dass Jesus Christus geboren ist. Und es wird dann um die Geburt gehen und darum, dass er Gott gewesen ist und Gott Mensch geworden ist. Beim dritten Mal wird es darum gehen, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Beim vierten Mal soll es um seine Lehre gehen, das, was er so zentral gepredigt hat. Fünfte Mal geht es um Tod und Auferstehung. Und beim sechsten Mal freue ich mich schon am meisten drauf. Da geht es um den Jesus des 21. Jahrhunderts, sage ich mal, den verherrlichten Gottessohn, der aufgefahren ist zum Himmel, der zur Rechten Gottes sitzt und der über das ganze All regiert und der in unserem Leben ist und was der mit unserem Leben machen kann. Also ihr seht, ist eine ganze Menge und ich hoffe mal, dass es euch genauso viel Spaß macht, dazu zu hören, wie es mir gerade Spaß macht, das vorzubereiten, denn ich sehe, dass es für mich auf jeden Fall eine segensreiche Sache ist, mich da nochmal richtig rein zu versenken und systematisch Bibel zu studieren, um rauszufinden, was eigentlich Gottes Wort alles über Jesus sagt. Gibt natürlich viele Aspekte, die ich auslassen muss, also ist mir jetzt gerade beim Alten Testament aufgefallen. Ich kann nur über 3 kleine Stellen predigen aus dem AT, aber eigentlich gäbe es hunderte von Stellen, die interessant wären und vielleicht findet ihr da noch einiges selber und das würde natürlich auch schön sein, wenn da auf diesem Weise noch Erkenntnis kommt. Ich fange ganz vorne an. Die Bibel fängt an mit dem Schöpfungsbericht. Damit, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, und wie er den Menschen geschaffen hat. Das Komische ist, dass gerade dieser Schöpfungsbericht ja immer unheimlich umkämpft ist. Und das ist nicht erst seit Darwin so, seit wir dann über die Evolutionstheorie diskutieren müssen, sondern das war tatsächlich immer schon so. In 2000 Jahren Kirchengeschichte gab es eigentlich fast keine Zeit, wo man sich nicht intensiv über den Schöpfungsbericht gestritten hat. Ich war jetzt ein paar Tage in Urlaub in Belgien und habe in der Zeit Augustinus gelesen, die Bekenntnisse. Und er hat das Buch ungefähr irgendwann im 5. Jahrhundert geschrieben, so hundertprozentig genau weiß man es nicht. Und es enthält 3 lange Kapitel irgendwie nur über den Schöpfungsbericht und wo er sich mit Gegnern streitet, die meinen, dass irgendwie ganz andere Gottesbilder daraus zu finden sind, als er das meint, und wo er diesen Schöpfungsbericht verteidigt. Und ich glaube, dass diese große Diskussion um den Schöpfungsbericht, dass es nicht in erster Linie irgendwie darum geht, irgendwie, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht, sondern ich glaube irgendwie, dass Gott in den Schöpfungsbericht so viele tiefe geistliche Wahrheiten hineingelegt hat, dass das genau deshalb so torpediert wird, dass wir nicht an diese Wahrheiten rankommen und es nicht irgendwie Teil unseres Lebens werden lassen können, was da in der Bibel steht. Und im Grunde genommen ist das, was über das Paradies gesagt wird und über das Leben der ersten Menschen, das ist total entscheidend für uns, denn es ist das, wie Gott sich die Welt vorgestellt hat, original, und wie die Lebensumwelt der Menschen eigentlich sein sollte. Und nur vom Schöpfungsbericht her kann man im Grunde genommen verstehen, wie Erlösung funktioniert, und die ganze Erlösungsgeschichte des Alten und des Neuen Testamentes bis hin zu Jesus Christus wird im Grunde genommen erst logisch, wenn man versteht, was im Schöpfungsbericht passiert ist. Und wir wissen, Gott hat die Welt geschaffen, er hat 2 Menschen reingesetzt, vielleicht waren es auch mehr Menschen, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber auf jeden Fall über 2 wird berichtet, über Adam und Eva. Und es gab eine Sache, die sie nicht machen durften. Im Grunde genommen also eine total überschaubare Gesetzeslage, ganz anders als in Deutschland. Es gab irgendwie bloß ein einziges Gesetz und das war klar, das darf man nicht machen. Nämlich irgendwo im Baum, im Garten gab es einen Baum, den Baum der Erkenntnis, und Gott hatte gesagt, von diesem Baum wird nicht gegessen. Und es kam, wie das kommen musste. Vermutlich so eine ganze Weile ist das gut gegangen und weder Adam noch Eva haben von diesem Baum gegessen. Aber es gab in diesem Garten Eden, so perfekt diese Lebensumwelt auch war, gab es ein Element, das böse war und das die beiden Menschen verführen wollte, doch von diesem Baum zu essen. Und das war die Schlange. Und so kam irgendwann der böse Tag, wo Adam und Eva verführt wurden und sie haben von diesem Baum gegessen, und es hatte ewige Konsequenzen für die Menschen. Sie sind aus dem Paradies geflogen, die Welt ist so geworden, wie sie jetzt geworden ist. Es war nicht mehr die perfekte Lebensumwelt, die Gott eigentlich für Menschen haben wollte, sondern auf einmal, wie gab es Krankheit und Tod und die Sache mit dem Schweiß deines Angesichtes und Schmerzen bei der Geburt und so weiter. Und jede Menge Schwierigkeiten sind in die Welt gekommen. Und ab diesem Tag ist eigentlich die Welt so, wie wir sie kennen. Und Gott hat mit allen Beteiligten geredet, mit Adam, mit Eva und mit der Schlange, und hat Strafen verteilt, und es ist ein Fluch über die Welt gekommen. Und ich möchte nur über das reden, was Gott zu der Schlange gesagt hat. Das ist 1. Mose 3, 14 bis 15. Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Tier und unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist die erste Prophezeiung auf Jesus hin. Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen. Gott kommt zu Adam, Eva und der Schlange. Und er sagt, okay Freunde, ich habe 2 Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Welche wollt ihr zuerst haben? Und ja, er fängt mit der schlechten Nachricht an und sagt, gut, ihr kommt aus dem Paradies raus, da gibt's keinen Weg mehr hin zurück, es wird ein Engel davor gestellt, Flammenschwert hat er in der Hand, es wird nicht mehr möglich sein, auf natürlichem Wege in das Paradies reinzukommen. Ab jetzt steht ihr in einem endlosen Kampf mit dem Teufel, es wird nicht nur Menschen auf dieser Welt geben, es wird auch irgendwie dämonische Mächte geben, es wird natürlich auch Engelsmächte geben, die Welt wird viel größer sein, als man es mit seinen Sinnen erfassen kann, und es wird definitiv Krieg herrschen, ab jetzt. Und die gute Nachricht ist, inmitten dieser Feindschaft wird irgendwann ein Nachkomme Evas kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Auch das wird nicht ohne Kampf abgehen. Er wird ein paar Knochensplitter in die Ferse kriegen, er wird eine leichte Verletzung davontragen, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und symbolisch steht dieses Kopf irgendwie dafür, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen, dass Macht gebrochen wird. Das heißt also, Gott sagt, irgendwann kommt ein Nachfahre Evas, der wird die Macht des Teufels brechen. Interessant übrigens, dass Gott sagt, irgendwie, dass dieser Streit irgendwie zwischen der Frau und dem Teufel ist und dass nicht irgendwie der Nachfahre eines Mannes nachher dieser Schlange den Kopf zertreten wird, sondern dass es ein Nachfahre der Frau ist. Und das geht natürlich wieder genau ins Neue Testament hinein, wo es dann heißt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Da war kein Mann dran beteiligt mit seinem Samen, sondern es ist tatsächlich, dass der Sohn einer Frau ohne Hilfe eines Mannes diese Prophezeiung erfüllen sollte, die Gott damals schon gegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so etwas hörst, wenn Gott sagt, es wird mal anders werden, als das jetzt ist, dass das eine Erwartungshaltung schürt, die man von Eltern zu Kindern weitergibt und dass es etwas geworden ist, irgendwie, was man über Generationen irgendwie immer weitergegeben hat, nämlich jetzt ist es schlecht, aber es wird mal eine Zeit kommen, wo es anders sein wird. Gott hat das versprochen. Er hat versprochen, dass es nicht immer so sein wird. Er hat versprochen, dass wir nicht immer in diesem Zustand leben werden, sondern irgendwann kommt ein Erretter. Irgendwann kommt ein Erlöser und der wird dafür sorgen, dass diese Dinge völlig anders sind. Und es ist ja nicht nur beim jüdischen Glauben oder im jüdischen Volk so, dass man diese Hoffnung hat, sondern das zieht ja eigentlich sich durch alle Völker durch und ist sogar noch irgendwie Thema in modernen Filmen. Also ich weiß nicht, ob ihr mal Terminator geguckt habt, wahrscheinlich so der ein oder andere von euch. Da ist es ja auch irgendwie, ne? Die Maschinen haben die Weltherrschaft gewonnen, aber es gibt halt noch diesen einen, der gewinnen wird. Diesen einen Erlösertypen, diesen einen Messias, den gibt es noch. John Connor. Blöder Name eigentlich für so einen Messias. Oder in Matrix, ne, wo es diesen Neo gibt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Name richtig heißt. Alex hatte Thomas Anderson. Auch so, dass die immer so blöde Namen haben müssen. Ne, also jedenfalls in Matrix wieder genau das gleiche. Irgendwie ein Typ, irgendwie über den man prophezeit hat und der irgendwann mal kommen wird und der dann dieser Messias-Typ ist. Und so lebt eigentlich wie das ganze Alte Testament, und das kannst du von Anfang bis Ende irgendwie durchexerzieren, lebt irgendwie von dieser Hoffnung, dass es sich irgendwann mal ändern wird und dass irgendwann mal dieser Messias kommen wird. Und es war so, dass während der ganzen Periode des Alten Testamentes sind immer wieder Priester und Propheten aufgetaucht und aufgestanden und haben zwei Sachen gemacht. Das eine war, sie haben das Volk zurück zu Gott gezogen und haben gesagt, Freunde, ihr habt einen Bund mit Gott geschlossen und ihr lebt überhaupt nicht danach und deswegen tut Buße. Und das andere, was sie getan haben, war, dass sie Offenbarungen hatten über Jesus und dass sie diesen Messias immer mehr konkretisiert haben durch das ganze Alte Testament hinaus und dass sie immer wieder Sachen eigentlich weitergegeben haben, die man überhaupt nicht verstehen konnte in der Zeit damals, weil sie von einer Zeit handelten, die Jahrtausende noch entfernt war, wo irgendwann einmal dieser Messias kommen wird, und sie haben angefangen, ihn zu beschreiben. Also diese Hoffnung war total lebendig da drin. Und die Hoffnung ist erfüllt worden erst in Jesus Christus. Er ist der Mensch gewesen, der der Schlange wirklich den Kopf zertreten hat und der immer noch dabei ist, das zu tun. Und das finde ich ja auch so eine der faszinierendsten Sachen in der Bibel überhaupt. Es gibt eine ganze Menge in der Bibel von Dingen, die eigentlich abgeschlossen sind und trotzdem immer noch dabei sind, abgeschlossen zu werden. Jesus hat einen endgültigen Sieg errungen und dennoch sind wir dabei, diesen endgültigen Sieg in die Welt hinauszubringen. Und so sagt Paulus im Römerbrief, Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Das heißt, Jesus hat schon angefangen, den Satan zu zertreten, aber wir sind immer noch dabei, genau das auch zu tun. Markus 16, vielleicht auch eine Stelle, die der eine oder andere im Kopf hat und die euch jetzt einfällt, wo es auch heißt, dass wir dazu berufen sind, die wir Jesus folgen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und dass wir genau das weitermachen, was Jesus schon angefangen hat. Wir zertreten des Feindes Macht. Und das ist so ein Punkt, Freunde, der ist so wichtig, um wir zu verstehen, dass es echt in Erfüllung gegangen ist, dass Jesus die Grundlage geschaffen hat und dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Und auch für uns gilt ja immer noch mit dieser Verheißung irgendwie aus dem 1. Mose, nämlich wir werden ihm den Kopf zertreten, er aber wird uns in die Ferse zwicken. Und das heißt irgendwie, wir werden ihm ewige Wunden zufügen und er wird uns zeitliche Wunden zufügen. Es wird nicht ohne Kampf abgehen, es wird nicht ohne Schmerzen abgehen, aber wir sind die Leute, die gewinnen. Und das muss in unseren Kopf hinein. Und wenn man das mal so vergleicht, wie ein Schädelhirntrauma ist was vollkommen anderes, irgendwie als einen Dorn in der Ferse zu haben. Selbst wenn die ganze Ferse weg wäre, wäre das immer noch wie was vollkommen anderes, als den Kopf zertreten zu kriegen. Damit kann man ganz schlecht leben. Aber und also ich wünsche mir das irgendwie so, dass diese Wahrheiten schon mal irgendwie in unserem Herzen wirklich ankommen und dass wir es wissen, wir sind auf der stärkeren Seite. Und ganz oft sind das Sachen, die wir zwar sagen, aber die wir in unserem Herzen echt überhaupt nicht glauben. Und es ist wirklich oft, wenn ich Christen irgendwie reden höre oder mit ihnen spreche, irgendwie das, dann ganz oft kommt, wie der Teufel ist riesenmächtig und da muss man total Angst vor haben. Man muss leise über ihn reden, man darf ihn nicht an die Wand malen, denn sonst kommt er. Und es ist total gefährlich, einfach wieder mit Umgang zu haben. Und das ist nicht irgendwie das, was die Bibel sagt. Und das ist auch nicht irgendwie das, was im Alten Testament schon gezeigt worden ist, sondern es ist so, wir treten ihm den Kopf kaputt. Also ich meine, wir sind größer als er, wir sind stärker in dem, was Jesus gemacht hat. Und ich hoffe einfach, dass wir diese Erkenntnis haben und dass Angst vor der übernatürlichen Welt ein für alle Mal aufhört im Christentum und dass wir verstehen, dass wir größer sind als er durch das, was Jesus getan hat. Nicht durch das, was wir gemacht haben, aber durch die Grundlagen, die Jesus Christus in uns geschaffen hat. Wie gesagt, viele Leute im Alten Testament haben diese Verheißung gesehen, haben die Erlösung gesehen, wie von ferne. Und so ist der Vers, wie aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 13, der für mich und wie das Alte Testament am prägnantesten zusammenfasst, der hier. Diese alle, diese ganzen Propheten, sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Das heißt also, sie haben gelebt und haben wie auch immer irgendwie etwas von Jesus mitgekriegt und haben gesehen, ja, irgendwann in weiter Ferne, da ist das. Und sie konnten das nur von Ferne grüßen, sie sind nicht reingekommen, die Zeit war noch nicht erfüllt. Aber sie wussten, irgendwann kommt diese Zeitwende und sie haben etwas davon gesehen. Und ich möchte mal zwei Sachen rausgreifen, die über Jesus gesehen worden sind. Das erste ist aus Psalm 22 und Psalm 22 ist von König David geschrieben oder ist ihm zumindest zugeschrieben worden und David hat ungefähr 1000 Jahre vor Jesus gelebt, also schon extrem lange weg irgendwie von der Erfüllung dessen, was er gesehen hat. Und ich finde, Psalm 22 ist ungefähr der seltsamste Psalm, der überhaupt drin ist in der Bibel, obwohl es noch andere komische Psalmen natürlich gibt, weil nämlich Psalm 22 nur von Dingen handelt, von denen David keine Ahnung haben konnte. Und ich frage mich immer, was die Menschen, denen er das Lied vorgesungen hat, wohl gedacht haben, wenn er das vorgesungen hat. Oder auch, wie was er selber gedacht hat, als er das niedergeschrieben hat und dann vielleicht wusste ja, das ist definitiv von Gott und guckt dann da drauf und sagt sich, hey, aber was soll das eigentlich heißen? Und da heißt es, Verse 17 und bis 20, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu Hilfe. Und das erste Schräge daran ist diese Sicht, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Manche Bibelübersetzungen sagen auch durchbohrt, kommt aufs Gleiche hinaus. Ich habe Löcher in Händen und Füßen. Und es gab zur Zeit Davids nicht die Hinrichtungsmethode des Kreuzigens, die uns so geläufig ist. Es gab damals einen Vorläufer davon, irgendwie aus Afrika. Okay, geläufig ist jetzt, also wir kennen das halt nicht, dass es noch praktiziert würde, Gott sei Dank. Es gab damals zwar einen Vorläufer, aber das funktionierte ohne Nägel. Also es wurden einfach nur Leute an Bäume gebunden und sind dann da gestorben. Auch eine extrem unangenehme Sache. Aber das Kreuzigen so in dieser Form, wie das Jesus widerfahren ist, das gab es noch gar nicht. Das ist erst 500 Jahre später aufgekommen, dass man überhaupt angefangen hat, Menschen dann auch entsprechend Nägel durch Hände und Füße zu schlagen. Und es war etwas, was David also überhaupt nicht kennen konnte, weil es das nicht gegeben hat. Und so kann ich mir vorstellen, wie dass er das aufgeschrieben hat und sich gefragt hat, ja, wie soll das sein? Was soll das heißen? Irgendwie Hände und Füße durchgraben ist ja total seltsam. Und dann kommt das Zweite und er sagt irgendwie, dass nämlich sie das losgeworfen haben über mein Gewand. Und 1000 Jahre nach David war das Kreuzigen total üblich. Also die Römer haben Tausende von Menschen gekreuzigt. Also wenn man das geschichtlich mal nachliest, das ist echt grauenhaft, was damals so passiert ist. Und es war echt eine absolut geläufige Hinrichtungsmethode damals. Und es war so, dass die Soldaten, die die Hinrichtungsurteile ausgeführt haben, also die dann gekreuzigt haben, hatten das Recht, sich an den Klamotten der zum Tode Verurteilten zu bereichern. Und es war immer das Gleiche, nämlich man hat den Leuten die Klamotten weggenommen, hat sie zerschnitten und hat die Lumpen dann zum Lumpensammler gebracht und hat dann noch ein bisschen Geld dafür gekriegt. Und das war eigentlich das Normale. Das heißt, wenn David eine Kreuzigung gesehen hätte, hätte er eigentlich sagen müssen, so ja, sie haben meine Hände und Füße durchgraben und sie haben meine Klamotten zerteilt und zum Lumpensammler gebracht. Aber bei Jesus passiert etwas ganz Seltsames, und das steht nur im Johannesevangelium, in Johannes 19 ist es, glaube ich, genau, Johannes 19, wenn ihr es nachlesen möchtet. Nämlich es war so, dass Jesus ein Gewand anhatte, das ohne Naht gewebt war, und als die Soldaten dieses Gewand gesehen haben, haben sie sich gedacht, das ist zu wertvoll, und wir werden es nicht zerschneiden, sondern wir werden das Los darüber werfen. Wir werden auslosen, wer dieses Gewand kriegt, und werden es in einem Stück zum Lumpenhändler bringen oder zu irgendeinem anderen Kleidungshändler. Und ich meine, das ist echt total abgefahren, oder? Im Grunde genommen, der Typ sieht eine Hinrichtungsmethode, die es noch nicht gegeben hat, und sieht dann auch noch irgendwie eine Anomalie in der Ausführung dieser Hinrichtungsmethode, die auch völlig unwahrscheinlich war. Also da treffen schon irgendwie Sachen zusammen oder Faktoren zusammen, die man einfach nicht hätte voraussehen können, damals schon. Und es zeigt einfach, wie sehr irgendwie Menschen sich damals schon in diese Verheißung hineingegraben haben und darüber gebetet haben, wie das passieren wird, dass sie solche Details bekommen haben. Insgesamt weiß jemand, wie viele Prophezeiungen es auf Jesus gibt im Alten Testament? Ich weiß es auch nicht genau. Also es gibt verschiedene Zahlen, und ich schätze mal, dass es Schätzungen sind. Ich habe auch noch nie irgendwie eine Auflistung gesehen von allen, aber so die Zahl, die am häufigsten auftaucht, ist 300. Dass es 300 Prophezeiungen auf Jesus gegeben hat im Alten Testament, wo Leute etwas davon gesehen haben, was passieren wird. Und darunter ist sein Geburtsort, darunter ist das Sterbejahr, darunter ist, dass er für 30 Silberstücke verraten wird, darunter ist mir, dass der Verräter sich aufhängen wird, also alle möglichen total abgefahrenen Details sind da schon vorhergesagt. Und ich meine, ich bin niemand, der versuchen will, die Bibel zu beweisen, dass sie richtig ist oder Gottes Wort ist, weil ich weiß, dass es funktioniert nicht, man kann nicht etwas beweisen, was man nur mit dem Herzen ergreifen kann. Aber ich finde, dass es schon ein gutes Indiz dafür ist, dass die Bibel tatsächlich stimmt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig 300 Prophezeiungen erfüllt, die teilweise schon über 1000 Jahre alt sind, dürfte ungefähr gleich null sein. Ich habe gelesen, dass sie 1 zu 100 Billionen oder Billiarden oder sowas beträgt. Und das Einzige, was ich mit meiner geringen mathematischen Kenntnis davon sagen kann, ist, dass sie offensichtlich verschwindend gering ist und dass das eigentlich nicht vorkommen kann. Dass also wirklich Gott irgendwie hinter den Kulissen gearbeitet hat, um seinen Messias hervorzubringen und dass diese ganzen Prophezeiungen, die es damals gegeben hat, schon auf den Messias hin, dass sie tatsächlich göttlichen Ursprungs waren. Das Zweite, ungefähr 700 Jahre vor Christus hatte mein Lieblingsprophet Jesaja eine Vision vom Kreuz. Und da muss ich echt mal sagen, Freunde, wenn ihr Jesaja noch nicht gelesen habt, dann bitte, bitte tut das. Ihr müsst auch nicht vorne anfangen, aber lest wenigstens irgendwie mal so Kapitel 40 bis 60 oder so, weil das ist Evangelium pur. Das ist wirklich, also manchmal, wenn ich bete, irgendwie, dann nenne ich das immer so das Evangelium nach Jesaja, obwohl das natürlich nicht stimmt, so historisch nicht korrekt ist, war ja 700 Jahre vorher. Aber Jesaja hat so viel gesehen von Jesus, wie die meisten Leute im Neuen Testament noch nicht mal gesehen haben und wie, glaube ich, auch viele Christen nicht verstanden haben. Also Jesaja hat echt eine Schau von Jesus, die absolut abgefahren ist. Ein paar Verse aus Jesaja 53 sollen das beweisen. Da sagt er über Jesus, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist wieder, also ich glaube, die Propheten sind deshalb so schräg angekommen, weil sie über Dinge geredet haben, die kein Mensch verstehen konnte. Ich weiß nicht, was die Leute damals irgendwie gemeint haben, als Jesaja das gesagt hat, von wem er da überhaupt redet. Ich weiß auch nicht, ob Jesaja das selber hundertprozentig klar gekriegt hat, von wem er da eigentlich spricht. Und erst so in der Rückschau, wenn man das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testamentes sieht, kann man begreifen, dass er hundertprozentig über Jesus geredet hat, der ein stellvertretendes Opfer gemacht hat, der durchbohrt worden ist, irgendwie wieder dieses, was er eigentlich auch nicht kennen konnte, um unserer Missetat willen, nicht wegen etwas, was er gemacht hat, sondern für uns. Und ich weiß nicht, habt ihr mal diesen Film von Mel Gibson gesehen? Wie hieß er nochmal? Payback? Das war der andere. The Passion of the Christ? Okay, ein paar von euch haben ihn gesehen. Ich habe mich immer noch nicht getraut, das ist echt so blöd. Ich habe den seit, weiß nicht, wann ist er rausgekommen? Vor 5 Jahren oder sowas? Ja? Und seitdem habe ich ihn eingepackt im Regal stehen und ich traue mich nicht mehr, den anzugucken, weil ich mir das irgendwie ganz entsetzlich vorstelle, irgendwie, dass der so genau zeigt, was mit Jesus am Kreuz passiert ist. Aber Mel Gibson hat nur die eine Seite von der Kreuzigung gezeigt. Er hat nur das zeigen können, was mit dem Mensch und dem Körper Jesus passiert ist. Und es muss schrecklich sein, weil es sehr detailliert beschrieben ist, die ganzen Folterungen, Kreuzigungen, Dornenkrone und alles, mir uns sehr unangenehm sein muss. Aber das, was er nicht zeigen konnte, das ist das, was wirklich an Schrecknissen passiert ist am Kreuz. Und das ist das, was Jesaja gesehen hat. Er scheint keine klare Vorstellung von dem gehabt zu haben, was im Sichtbaren passiert ist, aber Jesaja hat gesehen, was im Unsichtbaren passiert ist. Und er hat gesehen, dass da ein Mensch ist und dass die Sünde der Welt auf ihn gelegt wird und dass die Krankheit der Welt auf ihn gelegt wird, dass alles, was an Schwierigkeiten da ist in der Welt, dass alles, was gekommen ist durch diesen fiesen Sündenfall damals, auf diesen Menschen gelegt ist und er stellvertretend für andere gestorben ist. Und das zeigt irgendwie eine Tiefe des Evangeliums, die man echt noch ergreifen muss und von der ich selber weiß, dass ich sie nicht hundertprozentig ergriffen habe. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wirklich die Sünde der Welt und unsere Sünde an diesem Kreuz gehangen hat, dann kann Sünde für uns kein Problem mehr sein. Es ist unmöglich, dass wir immer noch darunter leiden. Es ist unmöglich, dass wir immer noch denken, dass Gott uns irgendetwas vorhält. Wenn wir einmal verstanden haben, dass die Sünde der Welt da hängt, dann muss sich eigentlich unser Sündenproblem erledigt haben. Die Bibel geht sogar im Neuen Testament noch weiter. Im 2. Korinther 5, Vers 21 sagt Paulus, dass Gott ihn, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, zur Sünde selbst gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und das ist so verrückt. Irgendwie in diesem Moment an diesem Kreuz ist irgendwann etwas passiert, was man nicht erklären kann, was man auch mit Worten kaum beschreiben kann. Nämlich in diesem Moment hat irgendwann eine Verwandlung stattgefunden von Jesus, dem Gottessohn, zur Sünde der ganzen Welt. Und persönlich glaube ich mir, dass das der Grund ist, warum Jesus dann am Kreuz auf einmal sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hatte nichts damit zu tun, wie dass er keinen Erfolg hatte oder was, sondern hat etwas damit zu tun, wie dass auf einmal die Sünde der Welt da hängt und Gott in seiner Heiligkeit sich angeekelt abwenden musste von seinem Sohn, weil seine Augen nichts Unheiliges angucken konnten und dass er nicht mehr Jesus da hat hängen sehen, sondern dass er die Sünde der Welt da gesehen hat. Ich glaube, das ist der tiefste Moment der Gottesferne, den man überhaupt erleben kann, irgendwie, dass der Sohn Gottes irgendwie selber irgendwie zur Sünde wird und Gott irgendwie wegschauen muss. Also ganz, ganz gruselig eigentlich, was da passiert ist. Und Jesaja hat es gesehen, 700 Jahre vor Christus. Und nicht nur das, irgendwie hat auch gesehen, irgendwie, dass Jesus alles auf sich genommen hat, was an Krankheiten, an Schmerzen und an Schwierigkeiten da ist und dass Jesus auch dafür gestorben ist. Ist eine Sache, die im Neuen Testament an 2 Stellen zitiert wird, in Matthäus 8, Verse 15 bis 16, heißt, dass Jesus jede Menge Leute geheilt hat und dann haben die Jünger gedacht an dieses Wort und im 1. Petrus 2, Vers 24, wo es dann auch nochmal heißt, irgendwie in seinen Wunden sind wir geheilt, wo es also nochmal irgendwie zitiert worden ist. Und das sind beides so Wahrheiten des Evangeliums, von denen ich echt hoffe, dass wir das verstehen. Denn das ganze Alte Testament hatte man immer diese Hoffnung, irgendwann wird unsere Sünde weggetan. Irgendwann können wir uns den ganzen Kram mit dem Opfern schenken, weil jemand Vollkommenes geopfert wird. Und irgendwann irgendwie werden diese ganzen Sachen, gegen die wir nichts machen können, wo uns keiner von erlöst, all diese Schwierigkeiten, all die Krankheiten werden auf einen Menschen gelegt werden und wir werden ein ganz anderes Fundament haben. Und ich meine wirklich, wenn man das versteht, wenn man mit dieser Erlösungshoffnung lebt und dann erkennt, wie das Jesus tatsächlich gekommen ist, dass wir nicht mehr auf ihn zuleben, sondern dass wir in einer Zeit leben, in der Jesus gelebt hat und gestorben und auferstanden ist, dann muss das etwas mit unserem Leben als Christen machen. Und deswegen möchte ich euch bitten, das alles auch nochmal nachzuarbeiten und wirklich mal Jesaja, diese genannten Kapitel, sind auch nur 20, 25 oder sowas, das wirklich mal zu lesen und zu lesen, was Jesaja über den Messias gesagt hat. Vielleicht auch mal die Enden und die Anfänge der Evangelien zu lesen, um zu verstehen, was Jesus eigentlich für uns ist. Und unterm Strich würde herauskommen, wenn ich jetzt Stelle für Stelle durchgehen würde, das ganze Alte Testament, was alles irgendwie in Hoffnung auf den Messias übertragen worden ist, würde am Ende rauskommen, dass Jesus alles für uns ist. Und dass es keinen Bereich unseres Lebens gibt, in dem Jesus nicht alles für uns sein kann, uns nicht helfen kann, uns nicht satt machen kann und uns nicht glücklich machen kann. Und das ist wieder etwas, was wir letzten Endes nicht verstanden haben. Ich glaube, wenn Menschen irgendwie Zuflucht, Trost oder sonst was in Sünde suchen, dann liegt das nur daran, dass wir nicht verstanden haben, dass wir Zuflucht und Trost im Gottessohn haben können. Und egal, in welcher Bereich deines Lebens ist, du kannst das irgendwie durchgehen. Es ist immer so, dass Jesus alles für uns getan hat und dass er unsere Hoffnung sein sollte und dass wir im Glauben irgendwie etwas nehmen können von dem, was er für uns getan hat. Ich bin am Ende irgendwie mit dem, was ich für heute sagen wollte. Es sind halt nur drei Beispiele, ich hätte 300 nehmen können, aber dann wären wir nächsten Freitag wahrscheinlich immer noch hier und ich hätte keine Zeit, die Predigt für nächste Woche vorzubereiten, deswegen habe ich das mal nicht gemacht. Aber ich bitte euch wirklich, das mal irgendwie durchzugehen, echt, wenn ihr Zeit habt, oder forscht vielleicht mal ein bisschen im Internet irgendwie und guckt mal nach, wie was da an Webseiten es gibt. Es gibt noch einige, die viele Prophezeiungen aufgeführt haben aus dem Alten Testament. Echt, dann geht das mal durch und versucht mal diese Hoffnung nachzuvollziehen, die die Menschen über mehrere Jahrtausende gehabt haben im Alten Testament. Von der ersten Verheißung, dass der Messias kommen wird, bis dahin, dass Jesus gekommen ist. Und versucht mal irgendwie diese Hoffnung auf euch wirken zu lassen und diese Sehnsucht nach einem Erlöser noch mal richtig in euer Herz zu kriegen, um dann zu verstehen, was Jesus für euch getan hat und es nie wieder loszulassen. Amen. Heiliger Geist, ich bitte, dass du es noch mal lebendig machst für uns, Herr. Gott, ich bete auch, dass du aus dem Schatz unseres Herzens irgendwie alles wieder rausholst, was du uns schon mal gesagt hast. Jetzt denke an diese Stelle vom klugen Schriftgelehrten, der aus dem Schatz seines Herzens Altes und Neues hervorholt. Und so bete ich mir, dass du jetzt irgendwie aus dem Schatz unseres Herzens Altes hervorholst. Gott, auch Dinge, die aus unserer Sonntagsschulzeit vielleicht noch kommen oder aus anderen Gottesdiensten, Bibelstudien oder sonst etwas. Gott, ich bete, echt, mach uns lebendig, was wir schon über dich wissen. Hilf uns, dass kein totes Wissen bleibt, sondern dass wir anfangen, wirklich das zu glauben, Herr. Jesus, hilf uns, dass wir nicht nur sagen, dass wir Jesus-Freaks sind, sondern dass wir wirklich Jesus-Freaks sind, Herr. Dass wir es nicht nur auf unserem T-Shirt haben, sondern dass es eingebrannt ist in unsere Herzen, Gott. Dass wir in deiner Hand sind und dass du für uns gestorben bist, Jesus, und dass du alles für uns getan hast. Jesus, hilf uns echt zu begreifen, dass wir nicht nur eine Hoffnung im Himmel haben und uns nicht nur darauf freuen können, dass wir irgendwann an einem perfekten Ort wieder sind, sondern dass wir hier schon erleben können, dass der Himmel seine Schatten vorauswirft in unsere Welt hinein und dass jeder von uns ein Stück Himmel auf Erden hier erleben kann, Herr, weil wir mit dir leben. In Jesu Namen. Amen.